Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Heute wird es wieder spannend. Ich spreche mit Professor Dr. Michael Christ über das Thema Ownership. Michael, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen.
Ja, danke Armin, gerne, freue ich mich.
Michael, wir sprechen über ein Leidenschaftsthema von dir, wie du dazu gekommen bist, was du bisher gemacht hast, das darfst du gleich gerne vorstellen. Aber erstmal eine Frage vorab, Ownership, es geht hier um Eigenverantwortung. Ist dieses Thema Agilität in Organisationen und worüber wir die letzten Jahre gesprochen haben, nicht auch ein bisschen durch oder ist das noch top aktuell?
Also ich glaube, es ist aktueller denn je. Also wenn man sich die aktuelle politische Diskussion um das Thema Arbeit und Leistung anschaut, dann merkt man doch, dass die Arbeitsdebatte richtig scharf geworden ist. Und was noch vor einigen Jahren so relativ hip, so als Leitbegriff unter Wellbeing und Flexibilisierung und Work-Life-Balance diskutiert wird, das kommt jetzt ja so richtig unter Generalverdacht. Also 4-Tage-Woche, Homeoffice und wie heißt das Wort? Lifestyle-Teilzeit. Das ist ja mittlerweile alles ein Reizthema, wird überhitzt diskutiert und steht stellvertretend für sowas wie ein faules Deutschland. Von daher glaube ich, wird mehr denn je die Frage nach Ownership und nach Engagement in die Diskussion kommen, weil mehr Arbeit heißt nicht unbedingt mehr Leistung. Also ein disengaged Employee wird auch durch mehr Arbeit nicht engaged. Also von daher sind wir mittendrin.
Wunderbar, das wird sehr spannend. Michael, bevor wir da auch inhaltlich einsteigen, ich würde dir gerne Gelegenheit geben, einmal dich vorzustellen, deinen Background vorzustellen. Dann wissen auch die Zuhörenden, dass ich es hier wirklich mit einem Experten zu tun habe, Michael.
Ja. Ich habe mein berufliches Leben in HR verbracht, also am Studium Deutsche Bank, Lufthansa, globale HR-Führungsposition, bin dann in den internationalen Mittelstand gewechselt, globale HR-Verantwortung, schnell wachsend Inhaber geführt und bin jetzt an der Hochschule Mainz für HRM und Leadership als Lehrstuhl, als Professor verantwortlich und beschäftige mich da sehr stark mit dem Thema Leistungskultur in guter Gemeinschaft und vor allem mit dem Thema Ownership.
Ja, und vielleicht da gleich meine erste Frage. Ownership so in Angrenzung auch zu anderen Begriffen, agiles Arbeiten etc. Wo würdest du das platzieren, auch von der Definition her?
Also für mich ist Ownership eine Haltung. Eine Haltung, die mir aufgefallen ist. Also wenn man sich mit dem Thema Leistung, Engagement oder Disengagement beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, dass man auf Menschen trifft, die sich ihre Arbeit zu eigen machen. Die Verantwortung für etwas nehmen, die wollen, dass es gut wird. Und man merkt sehr schnell, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht tun, denen ihre Arbeit egal oder im besten Fall vollkommen neben sich stehend wahrnehmen. Von daher ist für mich Ownership eine Haltungsfrage. Es ist keine rechtliche Frage, wem gehört etwas oder wer hat Eigentum oder Besitz über etwas, sondern es ist eine Haltungsfrage, wie ich mich im Kontext von meiner Arbeit definiere.
Und könnte man sagen, dass wir also unabhängig von der gaußschen Normalverteilung darauf auch Einfluss haben, wie also Mitarbeiter Eigenverantwortung leben? Weil der Kritiker würde jetzt sagen, ja, Michael, schön und gut, aber es wird doch immer die 2, 3 geben, die freitags mittags bereits auf die Uhr schauen. Es wird immer diejenigen geben, die sich nicht melden und sagen, nee, ich will hier gar nicht Verantwortung übernehmen.
Ja, wir sind mittendrin im Thema. Also stimmt, es gibt die gaußsche Kurve und es gibt natürlich auch die totally disengaged. Wenn man aber in die aktuelle Diskussion mal so reinschaut und ich lasse mal die Empirie mal weg und wir gehen mal ins alltägliche Erleben. Wir haben letztens länger im Büro gearbeitet und wir haben 6 Pizzen bestellt. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Als die 6 Pizzen kamen und wir haben die aufgemacht, ich war richtig begeistert. Es waren erstens mal 6 und zweitens waren alle richtig belegt. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich mich schon darüber freue, dass eine ganz normale Bestellung einfach richtig ausgeliefert wird. Das ist für mich nicht mehr normal. Ich trage eine Mittelmaßbrille und ich schaue mich um. Wie oft sitzt man in Restaurants, will bezahlen und dann stehen 2 Personen, die da eigentlich für zuständig sind, quatschen da. Wenn man sie fragt, sagen sie, du bist nicht mein Tisch. Nein, natürlich bin ich kein Tisch. Man geht in Behörden, man ruft irgendwo an, verbringt Zeit in Hotlines, kriegt dann suboptimale Auskünfte. Also ich empfinde vieles um uns herum als ein Mittelmaß. Und wenn man sich dann die Menschen anschaut, die das am Ende des Tages produzieren, dann komme ich genau auf dieses mir egal Thema. Von daher, und die Studien belegen das ja auch, von daher sind wir mittendrin in einer Disengagement-Krise. Seit vielen, vielen Jahren sagen die Gallups und die Deloittes, dass wir rund 70% disengaged haben. Das ist in etwa eine gaussische Kurve, aber es geht genau darum, diesen Mittelbau der Menschen, die so halbwegs demotiviert sind, in eine viel erfüllendere Arbeit zu bringen. Und darum geht's.
Und das ist spannend, und du hattest ja eingangs gesagt, es ist ein Kulturthema. Und damit ist es ja ein Thema, was man nicht direkt steuern kann, aber wofür man die Rahmenbedingungen schaffen kann. Und das ist auf jeden Fall eine Führungsaufgabe. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist es. Also Führungskräfte müssen einen Unterschied machen. Wenn Führungskräfte keinen Unterschied machen, sollten sie aus dem Raum gehen und aufhören, Sauerstoff zu verbrauchen. Also wenn sie einen Unterschied machen, und die Studien zeigen das, dann ist es richtig und wirksam, dass sie es tun. Und 70% der Teamleistung lässt sich am Ende des Tages auf gute, richtige Führung zurückführen. Von daher ist Ownership, also die Grundidee, sich etwas zu eigen zu machen, durch Führung gestaltbar. Nicht für jeden Menschen gleich, aber für jeden Mensch in die richtige Richtung gehend.
Und was ich ja, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, spannend finde, dass du natürlich die wissenschaftliche Seite vertrittst und damit auch Zahlen, Daten zum Fundament nimmst, aber auch aus der Praxis schaust oder auf die Praxis schaust. Mir war das mal ganz spannend entgegengekommen. Ich habe vor Jahren das Buch gelesen, Great Place to Work heißt es, glaube ich, von einem Amerikaner. Der sagte, er hat sein Unternehmen, ich sag mal, retten können, weil er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen enabled hat. Und es gab so zwei überraschende Momente, beschreibt er. Der eine war, er hatte vielen Menschen nicht zugetraut, mit Zahlen umgehen zu können, hat dann durch ein Finanztraining festgestellt, sie können es doch. Und dann wurde ihm klar, ja nun, klar, wer die Football-Stände seiner Lieblingsmannschaft kennt, rauf und runter, der kann möglicherweise auch mit anderen Zahlen umgehen. Das ist einfach nur ein Glaubenssatz, zu meinen, dass jemand mit einer Gewinn- und Verlustrechnung nicht umgehen kann. Das ist, glaube ich, eher eine Frage von Zugang schaffen.
Ja, das ist
eine
Frage von Zugang schaffen und auch den Dialog mit den Menschen suchen. Also was doch auffällt, ist, wir verbringen ja 50.000 Stunden ungefähr Lebenszeit mit unserer Arbeit. Das ist ja nicht wegzuschieben. Und wenn man aber dann mal reinschaut und sagt, wie geht's den Menschen eigentlich mit ihrer Arbeit, dann erlebt man häufig Leute, die relativ lustlos oder so, naja, ich gehe halt zu meiner Arbeit sind, aber gleichzeitig in ihrem Privatleben Hobbys haben, beim Roten Kreuz, im THW, in der DLRG, wo auch immer, Zeit, Energie, Professionalität verbringen und darin aufgehen, glücklich sind, selbstwirksam sind. Und ich stelle mir immer die Frage, es ist doch vertane Lebenszeit, 50.000 Stunden mit etwas zu verbringen, was nicht das gleiche Glücksgefühl, aber auch Output-Erlebnis mit sich bringen kann, wie das in der Hobbywelt möglich ist. Und wenn wir mehr Zeit im Job als faktisch, statistisch mit der Erziehung unserer Kinder verbringen, haben da alle eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieses Engagement, und das geht durch Ownership, auch im Job stattfindet.
Jetzt ist es ja so, viele Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, Mittelstand, 1.000, 2.000 Mitarbeiter, sagen, meine Mitarbeiter arbeiten schon eigenverantwortlich. Können wir jetzt dahinter einen Haken machen? Weil ich glaube das immer nicht.
Ja. Also eigenverantwortliches Arbeiten hängt ja vielfach auch mit der Delegationsfähigkeit der Führungskräfte zusammen. Und das ist ja nun mal ein sehr subjektives Ding. Und für mich ist der Maßstab guter Delegation ist dann gut, wenn sie der Führungskraft wehtut. Also das ist ja im Grunde ein Zustand, wenn ich das Gefühl habe, ich lasse unglaublich lange Leine, dann ist das ein subjektives Gefühl. Aber viele haben immer noch das Gefühl, durch mehr Kontrolle, durch mehr Begleitung permanent dabei zu sein. Und im Grunde, ich habe auch hier so ein Bild, geht es darum, Delegation so zu sehen, wie Kinder laufen zu lassen, wenn sie laufen lernen. Man geht über einen Bürgersteig, da läuft das eigene Kind vor einem. Und natürlich kann man das immer hinten am Kragen packen, damit es bloß nicht auf die Straße läuft. Aber eigentlich ist es richtig, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es alleine läuft und trotzdem gerade noch so nah dran zu sein, dass man es im Fall der Fälle auch wirklich am Kragen kriegt. Und für Führungskräfte bedeutet das, lasst laufen, gibt Freiheit und gibt so viel Freiheit, dass ihr es gerade noch so für gut heißen kann. Dann ist das richtige Maß gegeben. Und ich glaube, da verschätzen sich viele. Menschen können viel, viel mehr, als man häufig von ihnen abruft.
Ja, ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das immer noch im Ohr. Papa, guck mal, wie hoch ich schaukeln kann. Oh, da kribbelt es einem so ein bisschen im Bauch. Und man denkt sich, naja, vielleicht kann ich sie ja noch auffangen, wenn sie im hohen Bogen auf mich zugeflogen kommt. Ja, und Ich denke immer, es geht ja beim Delegieren, du kennst ja auch die mehreren Stufen des Delegierens, gibt ja so schöne Übungen dazu. Es geht ja auch nicht gleich darum, von Stufe 1 auf 7 zu springen, sondern im Sinne des situativen Führens auch zu schauen, wie weit ist ein Mitarbeiter, wie weit ist ein Team entwickelt und dann, ich sag mal, Stück für Stück ist zu erhöhen, das Maß des Delegierens. Aber dann eben auch mit dieser Schmerzgrenze, das ist ein gutes Bild, das nehme ich gerne mal mit. Ich spreche mit meinen Führungskräften so auf der zweiten, dritten Führungsebene auch sehr oft über das Thema Meetingkultur. Da finde ich, wird es oft deutlich. Also es gibt so viele Regelmeetings in Unternehmen. Man sagt ja, dass eine Führungskraft im Leben mehrere Jahre, 3 Jahre, glaube ich, in Meetings verbringt. Und das maximal fremdbestimmt, weil in der Regel der Ranghöchste den Rahmen festlegt und die Vorgehensweise bestimmt. Man darf dann zwar seine Agendapunkte einreichen, aber an welcher Stelle die platziert werden und ob die in gewünschten Zeitraum berücksichtigt werden, obliegt dann immer so der Regie. Und ich finde, 2 bis 3 Jahre schon mal faktisch belegte fremdbestimmte Zeit für eine Führungskraft finde ich schon erschütternd. Oder was berichten so deine Kunden, deine Studierenden so aus dem Thema Meetingkultur?
Ja, das ist definitiv so. Und das stellt man auch fest. Wenn Hierarchie im Raum ist, dann nimmt die Gesprächszeit der normalsterblichen, gänsefüßigen Mitarbeitenden extrem ab. Und genau das sind diese Dinge. Führungskräfte müssten viel, viel mehr Freiraum geben lassen. Und das findet natürlich auch und gerade in Meetings statt. Also wenn wir uns die Leute anschauen und sie wirklich mal befragen, dann sagen 40% der unter 35-Jährigen und sogar 50% der unter 30-Jährigen und 40% der über 30-Jährigen, dass ihre Potenziale vom Unternehmen nicht vollständig abgerufen werden. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man genau auch an diesen Zahlen, dass das, was du gerade über die Meetingkultur sagst, sich widerspiegelt. Viel, viel näher dran sein, viel, viel mehr auch verstehen, wo schlummernde Potenziale liegen und dann auch laufen lassen und die Möglichkeit geben, über gesteigerte Anforderungen das auch möglich zu machen. Also Menschen wachsen jeden Tag. Die lernen Routinen, die lernen hinzu, die werden immer besser. Und wenn sie mit ihren Kompetenzen immer besser werden und das Anforderungsniveau sich nicht erhöht, rutschen sie immer mehr aus der Flow-Zone in so eine Bequemlichkeitszone, in eine Unterforderungszone und am Ende in eine Apathie. Und da sitzen viele drin. Und die Zahlen zeigen ganz klar, dass zum Beispiel Burnout und Bore-out statistisch gesehen fast gleich verteilt sind, obwohl es vollkommen anders diskutiert wird in der Öffentlichkeit.
Ja, und das Tragische ist ja, das sagtest du ja eben mit diesem guten Beispiel, die Mitarbeitenden arbeiten in einer Passivität im Job und du erlebst sie abends um 18 Uhr im Vereinshaus, wo sie sich engagieren und Spendengelder akquirieren und sich zeigen für die junge Jugend, die nachwachsen soll. Da denke ich mal, wow, was für eine Lebendigkeit ein Mensch mit einmal entwickelt, wenn er in seinem State ist oder wie man es auch mal bezeichnen mag.
Ja.
Michael, ich würde gerne mal schon mal so einen kleinen Schwenk machen auf das Thema Vertrieb. Du sagtest zwar eingangs, du bist ja kein Vertriebsexperte, aber das behaupte ich ein Stück weit zu sein. Und da würde ich dir vielleicht für so ein paar Bälle vorlegen, damit du mal da mit mir hinschaust. Im Vertrieb haben wir genau diese Ambidextrie. Auf der einen Seite hat ein Vertriebsmitarbeitender in einem hohen Maße die Verantwortung für sich, seinen Arbeitstag, seine Arbeitswoche, seinen Arbeitsmonat. Das heißt, er ist möglicherweise einmal die Woche im Jourfix-Gespräch oder spricht einmal aus dem Auto heraus täglich mit seinem Vertriebsleiter, Gruppenleiter. Aber ansonsten ist er oder sie auf sich gestellt mit dem Auto, dem Laptop, dem Handy on the road und kann und muss seinen Tag oder ihren Tag gestalten nach besten Möglichkeiten und eigene Vorstellungen. Auf der anderen Seite wird diese Person extrem ja auch eingeschränkt durch Vorgaben. Also es gibt auf der einen Seite die Zahlen, die KPIs, also viele Unternehmen haben eine inzwischen so komplexe Anzahl oder eine hohe Anzahl von Leistungskennziffern, dass es schon allein schwierig ist, das intellektuell überhaupt zu verstehen, das System. Und zum Zweiten ist es ja auch eine Jagd nach zig Hasen. Also auf der einen Seite auf Umsatz achten, dann auf Deckungsbeitrag, dann noch auf gewisse Produktgruppen, dann auf gewisse Kundengruppen, Bestandskunden, Altgruppen. Also allein das erinnert ja schon an einen Jonglierakt im Zirkus. Und dann viele Regeln auch noch durch Dokumentation und Controlling und Reporting und so weiter. Also was entsteht dir für ein Gefühl oder ein Eindruck, wenn ich dir das so berichte aus dem Alltag vieler Vertriebsmitarbeiter?
Ja, da ist sicherlich was dran. Ich sehe ja generell, wie KPI-Grids über ganze Organisationen gezogen werden, natürlich auch und besonders über den Vertrieb, weil hier ja auch ein hohes Maß an direkter Messbarkeit gegeben ist. Also fast alles, was Vertriebler machen, von FaceTime bis hin, wie du sagst, Deckungsbeitrag, Umsatz, ist messbar und damit auch speziell zuordnenbar. Das ist eine Drucksituation, so kann man es erleben. Auf der anderen Seite ist es aber auch, und jetzt hole ich mal ein Stück weiter aus, eine Möglichkeit, den eigenen Leistungsfortschritt zu messen. Und hier, glaube ich, unterscheidet sich die Perspektive auf dasselbe Thema. Also wenn ich diese Steuerungsgrids als eine Welt wahrnehme, die mich kontrolliert, die mich einengt, die mich vielleicht sogar in meinem Verhalten fehlleitet, dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn es wirklich fehlleitend ist, muss ich am System etwas ändern. Wenn es aber als einschränkend erinnert wird, obwohl es richtig ist, dann, glaube ich, sollte man die Perspektive wechseln. Wenn ich mal Selbstwirksamkeit als einen der größten Motivatoren vor Augen habe, dann versuche ich doch als Mitarbeitender permanent neue Möglichkeiten und als Vertriebsmitarbeiter sowieso. Wie komme ich näher an meine Ziele, näher an meine Kunden, näher an den Erfolg? Und wenn ich hier das Grid als etwas verstehe, was mir zeigt, ob meine Maßnahmen, die ich einleite, erfolgreich sind, dann erlebe ich das Grid als unterstützend. Wenn ich es aber als einengend erlebe, dann glaube ich, fühlt man sich fehl am Platz. Und dann ist es so, dass diese Systeme, die einen einengen, unglaublich demotivierend sind. Es gibt ganz auch hier wieder Studien, bad is stronger than good. Die Menschen nehmen das Negative 3 bis 5 Mal stärker wahr als das Positive. Das ist evolutionär bedingt. Und wenn ich jeden Tag darunter leide, wird das nicht besser. Das wird jeden Tag schlimmer. Und dann muss die Frage im Raum stehen, ist das System falsch oder bin ich falsch? Und hier taucht zunächst mal auch die Frage auf, kann ich vielleicht meine Haltung zu diesem System verändern? Und wenn dem nicht so ist, müssen andere Entscheidungen her.
Also was ich rausgehört habe, im Kern, Controlling ist gut, wenn die Personen, die Controlling erfahren, den Nutzen erkennen. Also wenn sie merken, es hilft mir zu wissen, ob ich meine Pipeline ausreichend gefüllt habe, ob ich zu wenig, zu viel Angebote am Markt habe, ob ich irgendein Segment vernachlässige, ob ich zu langsam, zu schnell bin in gewissen Prozessen, um dann justieren zu können. Also gute Vertriebsteams nutzen es so und sprechen auch so miteinander.
Tun die auch. Und wenn man es mit der Analogie Hochleistungssport vergleicht, also wo viele, viele erfolgsorientierte Typen unterwegs sind, die morgen besser sein wollen als heute, und das ist im Vertrieb schon tendenziell auch so, dann hat man im Hochleistungssport ein durchgängiges Messen, Zählen, Wiegen, jeden Tag, in allen Facetten, von Blutwerten über Weite, über Schnelligkeit, über Bewegung, über Trainingsintensität. Und das wird von den Sportlerinnen und Sportlern als Hilfsinstrument auf dem Weg zu einer verbesserten Leistung verstanden. Und so, mit dem Verständnis, ist vieles leichter ertragbar oder dann sogar positiv konnotiert. Also wir haben beide Seiten. Wir haben auf der einen Seite die Sicht auf diese Dinge und auf der anderen Seite häufig auch das übersteuerte und faktisch reale Übersteuernde, was dann auch wirklich als belastend und einengend erlebt wird.
Also ich höre immer so 3 Komponenten von meinen Gesprächspartnern. Zum einen, Ziele sind unrealistisch, Ziele sind fremdbestimmt, also vorgegeben von Geschäftsführung, Vorstand oder möglicherweise auch von Gesellschaftern, Investoren, also im ganz groben abstrakten Bereich. Und es sind zu viele Ziele. Also wie kommt man da raus? Also im Vertrieb gibt es ja immer wieder die Empfehlung aus beratender Sicht, liebe Vertriebsverantwortliche, Head of Sales, Geschäftsführer, gebt nicht Ziele vor, sondern erarbeitet sie mit euren Mitarbeitenden. Hm. Also, hast du dazu eine Meinung?
Ja, habe ich eine Meinung zu. Also zunächst mal, ich fange mal mit dem Thema Ziele sind unrealistisch an. Ja, und ich glaube, es ist teilweise auch eine sehr deutsche Kultur, was das Thema realistische Erreichbarkeit von Zielen betrifft. Und das ist real und auch wirksam. Ziele sollen erreichbar sein. Wenn man mal aber über den Teich schaut, schaut sich mal Google an, die mit OKRs arbeiten, dann haben die eine Philosophie und sagen, so ein Objective und die Ergebnismessung von Key Results, die sollen Reach the Star sein. Also I have a dream soll da drin stecken. Und wenn die über 70% kommen, dann ist die Antwort nicht großartig. Oder in Deutschland würde man sagen, wo sind die fehlenden 30? Sondern die Antwort ist, wow, das ist viel zu hoch. Dann scheinst du ja mit deinem I have a dream Ziel dein Ziel nicht hoch genug gesteckt zu haben. Also die Frage ist, schauen wir auf die fehlenden 30 oder schauen wir dahin, was wir schon erreicht haben und wie weit wollen wir unsere Aspiration strecken? Also das ist schon mal eine Haltungsfrage, die dahinter steckt. Natürlich weiß ich, da stecken Bonussysteme dahinter und wenn ich bei 70 bin, fehlen mir 30 bei meinem Bonus. Da fängt es an, krank zu werden. Und da fängt auch an, diese Transaktionale zu wirken. Wie kriege ich meine Ziele möglichst runtergedrückt, damit ich nachher vom Bonus her mehr Chancen habe? Das ist nicht die gesunde Haltung. Die gesunde Haltung wäre, lasst uns doch gemeinsam hier was rocken und lasst uns nach den Sternen greifen. Das ist schon mal das Erste. Das zweite ist zu viele Ziele. Also wenn die Realität komplex ist, dann müssten, kann ich es auch verstehen, wenn die Ziele in ihrer Vielfalt und ihrer Verschiedenartigkeit, in ihrer Ausrichtung auch komplex und vielfältig sind. Aber häufig ist es eine selbstgeschaffene Komplexität. Und natürlich ist es so, dass der Wirkungsgrad abnimmt, je mehr Ziele ich verfolge. Und wenn die auch noch divergent sind, dann habe ich das Problem. Auf der anderen Seite können zwei divergierende Systeme oder Zielvorgaben eine reale Spannungssituation und eine reale Komplexität abbilden und dann mit Menschen auch zwingen, in dieser Ambiguität beides im Auge zu haben. Also auch hier wieder die Frage, wenn es künstlich zu viele sind, weg damit. Wenn es eine reale Beschreibung einer Spannungssituation ist, kann ich nur sagen, dann ist es so und dann müssen Menschen auch in diesem Spannungsfeld navigieren und dann auch vielleicht mit zweien, auch wenn sie Widersprüche sind, Zielen klarkommen.
Darf ich oder sollte ich denn als Mitarbeiter die Möglichkeit haben, mit meinem Vorgesetzten über Ziele zu verhandeln, ja, zu diskutieren?
Ja, es ist nachweislich so, dass wenn Zielvorgaben passieren, dass die keine oder nicht so starke Wirkung haben wie Zielvereinbarungen, so heißt es ja auch. Da steckt ja das Wort Vereinbaren drin. Und natürlich ist es im Vertrieb so, dass hier wie in kaum einem anderen Bereich aus der Budgetierungs- und Planungsphase die Ziele runterkaskadiert werden und die fallen einem häufig in den Schoß, weil man einfach auf der strategischen Seite bestimmte Umsatz- und Ergebnisziele erreichen will, die dann in den Vertrieb einfach runtergebrochen werden. Also von daher ist es im Vertrieb nun mal von der Natur der Sache her schon mal so, dass man einfach die Strategie am Ende des Tages umsetzen muss, vor dem Kunden und mit dem Kunden. Und da ist natürlich diese Vorgabetendenz mit Sicherheit stärker ausgeprägt als in anderen Bereichen, wo mehr Verhandlungsraum ist. Aber dennoch ist es so, dass man es besprechen muss. Ich wehr mich nur immer gegen dieses Transaktionale. Und das ist im Vertrieb auch durch Vergütungsinstrumente so zementiert, wo auf der einen Seite das Ziel und auf der anderen Seite die Vergütung steht. Und je mehr ich sozusagen dem Aspiration-Gedanken folge, umso mehr schädige ich am Ende meine Zielerreichung und meine monetäre Incentivierung. Und da fängt es an, systemisch ein bisschen schief zu werden. Also im Grunde genommen vereinbaren ja und auch wirklich Aspiration dahinter, weil herausragende Ziele auch was unglaublich Kraftvolles hat. Also wenn wir I Put a Man on the Moon uns anhören, dann ist das sicherlich was, was wirklich auch steuern kann. Aber diese kurzfristig getakteten Dinge, die sind wichtig zur Erreichung von Zwischenschritten, aber sie sind natürlich nicht mit der Kraft versehen, die so ein starkes, wir wollen etwas wirkliches Rockenziel normalerweise mit sich bringen kann.
Jetzt hattest du zweimal Wort Vergütungssysteme genannt. Will ich dich mal fragen, ich weiß gar nicht, wie weit du in dem Thema auch arbeitest oder forschst. Hast du eher die Tendenz zu Einzelvergütung oder zu Teamvergütungssystemen, also was Boni anbetrifft? Ja. Wie ist so deine Einstellung dazu?
Ja, habe ich eine Einstellung zu. Arbeite ich viel mit. Also auch das, also für mich ist Performance Management, geht auch über Kennzahlen, geht auch über Vergütung, ist für mich nicht nur ein psychologisches Thema. Also habe ich eine klare Meinung zu. Wenn man mal sich die letzten 10 Jahre anschaut, dann gab es eine massive Abkehr von der Individualvergütung hin zur kollektiven. Das hat gute Gründe. Die Arbeit wird fast immer nur noch in Teams erreicht. Die Individualziele sorgen auch dafür, dass man tendenziell in Richtung Ellbogen geht und auch an sich denkt und weniger an andere. Aber diese Kehrtwendung kommt zum großen Teil, und hier kenne ich auch die interne Diskussion, kommt zum großen Teil daher, dass sich Firmen, wenn man mal die Overall-Zielerreichung anschaut, im Durchschnitt bei 120-130% Zielerreichung bewegen. Das heißt, die Führungskräfte schauen sich gegenseitig an, bewerten sich und klopfen sich auf die Schulter und geben sich gegenseitig im Schnitt 120-130%. Die Firma als Ganzes dümpelt aber bei 80% Zielerreichung rum. Und hier ist die Diskrepanz zwischen dem, was die Firma geleistet hat und dem, was sich die Führungskräfte individuell attestiert haben, immer größer geworden. Und auch das war ein Treiber, weshalb man gesagt hat, wir beenden das und gehen in kollektive Ziele. Kollektive Ziele haben aber den Nachteil, dass Trittbrettfahrende eine Einladung bekommen. Team wird von vielen als toll ein anderer macht's übersetzt und dementsprechend, wenn die anderen gut sind, kriege ich auch was davon. Deshalb ist es eine Frage der Zeit und das passiert jetzt gerade, dass viele, viele Unternehmen wieder anfangen, aus der kollektiven Messung wieder zurück in die individuelle gehen. Und das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass man jetzt das Kind mit dem Bade auskippt, sondern es kann sehr wohl eine Koppelung von Teamziel und Individualziel sein, wo sozusagen meine persönliche Erreichung für das Ganze genauso gemessen wird, wie verhalte ich mich im Kollektiv. Beides hat seinen Platz und beides muss da rein. Also es sei denn, es ist wirklich so, dass ein Ziel nur noch zu 100% als Team erreicht wird, aber auch da kann ich individuell schon den Beitrag zur Zielerreichung messen und das sollte man auch tun.
Ich bin ja auch ein großer Befürworter der Diskussion, immer zu überlegen, was wird überhaupt als Zielerreichung verprovisioniert? Also ist es nur der Umsatz, ist es nur der Deckungsbeitrag, ist es auf Monatsbasis, auf Jahresbasis? Weil in der Regel wird der Fokus gelegt auf Neukundenumsatz oder Wachstum, aber Entwicklung wird oft vernachlässigt. Mhm. Und wer häufig dann in die Röhre schaut bei Vergütungssystemen, sind die zuarbeiten. Also Vertriebsinnendienst, Marketing und andere Fachbereiche, weil der Blick richtet sich immer auf den Vertrieb und dann gibt es möglicherweise die Ehrung der 10 besten Verkäufer. Alle applaudieren, aber die anderen 990 gehen quasi leer aus. Also bekommen weder einen Bonus noch eine Medaille oder den Applaus. Und deswegen sehr sensibles Thema.
Ja, kann ich dazu gerade was sagen?
Immer, Michael.
Ich stelle jetzt mal den Brückenschlag zum Thema Ownership schlage. Ein Zieldeckungsbeitrag in einer Organisation, wo es ein Product Management gibt, wo es ein Inside Sales gibt und wo es einen Vertrieb gibt und vielleicht auch eine R&D. Wenn ich dann Deckungsbeitrag dem Vertrieb als Ziel gebe, dann sagt ein Vertrieb mit Recht, hör mal, ich kriege hier schrottige Produkte, die ich verkaufen soll oder die Marketingkonzepte, die passen doch überhaupt nicht und so weiter. Habe ich jetzt Ownership und gebe die Freiheit, auch gestalten zu können über meine eigene Stellenbeschreibung hinaus, dann würde ein Vertriebsmitarbeiter genauso jetzt zu den Product Managern gehen und sagen, hört mal Leute, das Konzept muss so und so aussehen, warum macht ihr das nicht anders? Das heißt, die Einladung, die eigene Verantwortung, in dem Moment mein Kunde so zu betreuen und zu gestalten, dass auch die Prozesse der Vorliefernden, der Unterstützenden mit reinkommen, ist die Einladung im Ownership-Gedanken. Und wenn das so gelebt wird, dann ist plötzlich Deckungsbeitrag sehr wohl auch ein kollektives Ziel für Inside Sales, für Marketing, für Kommunikation, für Product Management und für Sales. Wenn diese Gruppe es versteht, dieses Ziel als Gang anzugehen, die gemeinsam ein Ziel verfolgen und wenn Ownership dann wirklich bei allen als Ownership für gute Prozesse, gute Produkte, gute Kundenbeziehung verstanden wird.
Ja, was heißt es denn ganz praktisch? Weil der Kritiker wird wieder sagen, also Michael, wir machen doch jetzt einmal im Quartal Führungskräftemeeting und da ist der Vertriebsleiter dabei, da ist der Indienstleiter dabei, der Controller, Leitung, Produktentwicklung, die sind doch alle da. Müssen sich die Führungskräfte zusammensetzen oder braucht es eben auch die Mitarbeitenden, die man eben mit einbezieht und die sagen, hallo Herr Professor Christ, das ist ja schön gut, was Sie sagen, aber ich bin jeden Tag in Baden-Württemberg auf der Straße, meine Kunden brauchen eher B und nicht A. Ja, das genau. Braucht es diese Stimmen, diese Diskussionen?
Ja klar. Ownership ist keine Führungsaufgabe. Ownership muss alle Mitarbeitenden umfassen. Also wenn ich Mitarbeitende da ausklammern würde, sind wir ja genau da, wo wir jetzt sind, bei den desaströsen Disengagement-Zahlen. Also es bedeutet eigentlich, jetzt sind wir wieder am Punkt, alle haben das Recht, über ihre eigene Stellenbeschreibung hinauszudenken. Das ist im Grunde, viele erleben das als einen Aufruf zur Anarchie. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, das ist meine Job Description, Punkt, dann kann ich nie weit genug gehen. Das heißt, ich brauche immer einen so Denken-Owner, die wollen, dass es gut wird. Und wenn es gut wird, dann kann ich nicht aufhören, da, wo meine Job-Description aufhört. Dann muss ich in die Zulieferprozesse gehen, in die Unterstützungsprozesse gehen und muss meinen Einfluss geltend machen, dass es gut wird. Und dass es da Verhandlungsmasse gibt und dass das nicht immer kuschelig ist, ist auch klar. Aber es ist im Grunde genommen der Aufruf, Verantwortung so weit zu denken, wie man es immer tun würde, wenn es das eigene wäre. Und hier wieder der Schritt zum THW. Wenn ich Fahrer eines THW-LKWs bin, merke aber, keine Ahnung, dass es von der Garage immer wieder aufs Dach tropft, dann werde ich das nicht einfach tropfen lassen, dann werde ich da hingehen und das ändern, obwohl es nicht zu meiner eigentlichen Fahrtätigkeit gehört. Also von daher, das ist ein weit gespanntes Denken, was hinter diesem Ownership-Thema steckt und auch damit verbunden eine Machtdelegation an Menschen, das zu tun, auszuhandeln, was gut am Ende des Tages für Kunden und für Erfolg des Unternehmens ist.
Ich war gerade die Tage bei einem Unternehmen, da ging es darum, wie viele Mitarbeiter dürfen welche Stufe des Deckungsbeitrags sehen. Ja, da geht es ja schon los. Die Angst, wenn jetzt mehr Führungskräfte Zugang zum DB3 haben, dass dann die Preise und die Gewinne in den Keller rutschen. Also die Angst vor dem Desaster oder vor dem Ausnutzen ist da. Das heißt, es setzt natürlich da voraus Vertrauen und auch Enablement, Finanztraining, was auch immer. Oder was wären jetzt die Rahmenbedingungen, die man schaffen muss, damit das passiert? Also einfach nur zu sagen, okay, Feuer frei, Prokura für alle, das alleine wird es nicht lösen.
Ich verstehe, was hinter der Diskussion steckt, den Deckungsbeitrag zum Beispiel DB3 für alle im Vertrieb freizugeben. Dahinter steckt ja die Befürchtung, dass dann die Verhandlung nicht mehr hart durchgeführt wird und dass dann Margen verloren gehen. Und es wäre naiv zu sagen, wir geben den frei und alles ist gut. Ich glaube, hier zeigt sich genau der Unterschied, dass man jeden Vertriebsmitarbeiter und jede Vertriebsmitarbeiterin genau kennen muss Und ich finde grundsätzlich, Transparenz zu schaffen, richtig und wertig. Und wenn man hier Angst hat, dass ein Paar mit diesem Informationszugewinn, ich kenne den DB3, nicht verantwortungsbewusst umgehen, sprich zu wenig verhandeln und zu viel Marge über den Tisch werfen, dann würde ich genau mit diesen Mitarbeitenden über meine Befürchtung sprechen und genau mit diesen Mitarbeitenden darüber reden, wie man verhindern kann, dass das bei ihnen passiert. Und es wäre meiner Meinung nach falsch, aufgrund dieser paar Mitarbeitenden, die damit nicht verantwortungsbewusst oder richtig umgehen, kollektiv zu sagen, und deshalb lassen wir den Rest der Mannschaft und Frauschaft im Dunkeln laufen. Also auch hier haben wir wieder ein System, wo so eine Sippenhaft entsteht, weil wir auf ein paar schauen, die wahrscheinlich damit nicht verantwortungsbewusst umgehen. Und Führung bedeutet, individuell hinzuschauen, die individuellen Unterschiede zu sehen und Menschen dahin zu führen, dass sie verantwortungsbewusst am Ende und engagiert damit umgehen.
Ich habe noch so viele Fragen. Ich reduziere meine Frageliste auf 2 kurze Fragen, Michael, zum Ende. Eine Frage, habe ich es richtig verstanden, braucht es, um Ownership in seiner Organisation als Kultur zu entwickeln, eine Projektgröße? Also es ist ja nicht einfach mal ausgesprochen, sondern ich muss mir, wir müssen uns Gedanken machen, eine Kultur schaffen, mit Menschen sprechen. Das hat schon eine Projektdimension. Und nicht zu knapp, das ist die eine Frage. Kannst du dazu einen Satz sagen? Das zweite, vielleicht die Frage vorab, ist jede Organisation für Ownership geeignet?
Zunächst mal würde ich sagen, grundsätzlich ist jede Organisation für Ownership geeignet, nur manche sind unfassbar weit davon weg. Also wenn ich mir starre Bürokratien anschaue, die auf Checks and Balance ausgelegt sind, also die Macht soll maximal dezentral sein, damit am Ende des Tages keine übergriffige Ownership-Dimension daraus kommt, dann ist es in solchen Organisationen extrem schwer. Aber lassen wir die mal weg und gehen in andere. Ja, es ist überall. Es ist ein Kultur- und ein Haltungsthema. Und Ownership bedeutet eigentlich, ich mache mir die Dinge zu eigen und ich möchte, dass sie gut werden. Und wenn diese Haltung bei allen Mitarbeitenden da ist, dann ist auch die Bereitschaft, für das Gute zu kämpfen und für das Gute zu verhandeln da. Und das ist ein super Thema. Das hat eine Kulturdimension und damit ist es groß. Und es kämpft gegen die realen Fakten. Also wenn ich mir ansehe, dass rund 30 bis 50% der Leute im falschen Beruf sind, dass rund 50% der Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich zur Unternehmenskultur passe, dass 40% sagen, ich sehe keinen Sinn in meiner Arbeit, dann gibt es genau diese 5 Purpose-Treiber, Entschuldigung, diese 5 Ownership-Treiber wie Purpose, wie Holistic Fit, wie Passung, wie Challenge and Grow und so weiter, die genau dazu führen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen überhaupt erstmal in die Situation kommen und sagen, wow, das ist der richtige Platz, an dem will ich sein. Und wenn diese Treiber da sind und existieren, dann ist auch das Thema Ownership ein Selbstläufer. Und dann sind wir auch in einem ganz anderen Reifegrad. Und im Grunde geht es über die Schaffung von Voraussetzungen, um so etwas kulturell zu ermöglichen. Das ist im Grunde das Credo.
Ich habe doch noch eine letzte Frage. Michael, sollte man, wenn man sich für das Thema interessiert, dein Buch lesen?
Klare Antwort, ja klar. Das Buch ist für Führungskräfte geschrieben. Es ist kein abstraktes Thema. Es greift genau diese Situation auf, dass die Voraussetzungen heute in den Unternehmen, und das ist empirisch messbar, so schlecht sind, dass die meisten Menschen nicht mehr mit 100%iger Überzeugung sagen, wir reden über 70 bis 80%, das ist mein Job. Das ist der Platz, an dem ich sein will. Und hier muss man ran. Und das ist durch Führung gestaltbar. Manchmal in homöopathischen Dosen, manchmal mit großen Schritten. Aber immer individuell. Und wer das liest, kriegt einen sehr griffigen Handlungsleitfaden, der sozusagen dazu führt, Ownership in jedem Team zu erhöhen und anzusteigen. Und von daher ist es auch etwas, was auch in allen Organisationen geht. Im Vertrieb, auch in allen Funktionen.
Michael, das war ein perfektes Schlusswort. Schade, dass die Zeit vorbei ist. Es war super spannend, mit dir zu reden. Ich danke dir, dass du da warst.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.